Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Im Sommer werden die Erde und der Mars so günstig zueinander stehen, dass ein Flug zum roten Planeten besonders kurz ist. Neben der amerikanischen und der europäischen Raumfahrtbehörde arbeiten deshalb auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate an Marserkundungsprojekten. NASA und ESA wollen Erkundungsrover auf dem Mars landen, China eine Sonde zum Mars schießen und die Emirate ebenfalls. Und alle können sich eins vorstellen, dass nämlich eines Tages Menschen auf dem Mars siedeln. Wie sie dort wohnen werden. Dazu gibt es bereits einige Ideen und meine Kollegin Lydia Heller, die jetzt im Studio ist. Hallo Lydia.
Hallo.
Du hast ja diese Ideen mal angeschaut.
Ja, und zwar mit zunehmender Faszination tatsächlich.
Ja, keine Spinnerei?
Nee, also das klingt ja erstmal so. Ne? Ich dachte natürlich zuerst Architektur auf dem Mars, was ist das für ein abwegiger Gedanke. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, das gibt richtig viele Leute, die sich ganz ernsthaft damit beschäftigen, nämlich solche sogenannten Habitate für ein Leben auf anderen Planeten zu designen.
Warum eigentlich?
Das ist eine gute, aber auch tatsächlich total interessante Frage. Und lass uns dazu mal in ein paar Videos reinhören. Da gibt es eine Menge zum Thema Mars-Habitate im Internet. Auf Seiten von beteiligten Forschungsinstitutionen habe ich die zum Beispiel gefunden oder bei der NASA. Und die sind sehr dramatisch.
Mars.
Der Mars, so geht's meistens los.
Desolate.
Öde und kalt.
Cold.
Und lebensfeindlich.
Unable to sustain human life on its surface.
Aber jetzt pass auf.
Until now.
Ja, das ist richtig großes Kino, Lydia.
Da startet jetzt das Raumschiff ins All, die nächste Grenze fällt. Der Mensch macht sich auf den Weg, neue Planeten bewohnbar zu machen. So wie seinerzeit die Seefahrer ins Unbekannte aufgebrochen sind.
Ja, ist aber eigentlich uralter menschlicher Entdeckergeist.
Genau, das erzählen zumindest fast alle Ingenieure, die man zu diesen Projekten befragt hat. Dann zählen sie erst die konkreten Herausforderungen auf, die sich ihnen ja stellen, wenn sie über Häuser auf dem Mars zum Beispiel nachdenken. Und das fasziniert sie einfach. Also ganz witzig hat das zum Beispiel der dänische Architekt Bjarke Ingels mal zusammengefasst in einem Vortrag. Der gehört zu einer Gruppe, die von der Dubai Future Foundation engagiert worden ist und die soll bis 2117 eine ganze Stadt auf dem Mars designen.
Mars is relatively temperate. You on a warm summer day.
Also er erklärt hier, dass der Mars im Grunde relativ gemäßigt ist. An einem warmen Sommertag hat man da etwa 21 Grad Celsius. Das erinnert ihn an einen Sommer in Dänemark. Dann gibt es dort aber kaum Schwerkraft. Wir wären also auf dem Mars alle ungefähr um die Hälfte leichter als auf der Erde. Und wir wissen aus Mars-Missionen, dass es auf dem Mars Eiskappen gibt und Krater, Lava, Erdrutsche, viele. Es ist sehr staubig morgens, liegt Frost auf dem Wüstenboden. Und insgesamt hält er das aber eigentlich für ganz gute Bedingungen. Nur problematisch seien die hohe Strahlung, der man dort ausgesetzt wäre. Also das ist Sonneneinstrahlung und sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Dann ist da der Luftdruck sehr niedrig. Die Temperaturen im Mittel sind dann auch sehr niedrig. Es gibt keine Atemluft und kein gebrauchsfertiges Wasser.
Hört sich für mich jetzt nicht so lebensfreundlich an. Wie muss man sich denn die Gebäude vorstellen, die in so einer Umgebung stehen sollen?
Lustigerweise so ähnlich wie Hobbit-Höhlen, so kam mir das vor. Wer Lust hat, der kann ja mal googeln, wenn man Extraterrestrial Architecture eingibt oder Mars Architecture, da findet man eine ganze Reihe Bilder und meistens sind dann da so eierförmige Türmchen drauf zu sehen oder Kuppeln, die an Schildkrötenpanzer erinnern.
Hat das einen besonderen Grund?
Das habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt nur so ein Space-Design ist, was wir aus dem Kino kennen oder so, oder ob das wirklich einen physikalischen Grund oder so hat. Und ich habe jemanden gefunden, der mir die Frage beantworten konnte.
Imhoff.
Das ist Dr. Barbara Imhoff. Sie ist Architektin und sie entwirft seit vielen Jahren Weltraumwohnraum und zwar zusammen mit ihren Partnern Waltraud Hoheneder und René Watzlawicek.
Also Architektur für extreme Umweltbedingungen muss eben sehr stark diesen verschiedensten Bedingungen, lokalen Bedingungen folgen. Und auf anderen Himmelskörpern oder am Mars muss man eben auch berücksichtigen, dass es dort entweder keine, wie am Mond, Atmosphäre gibt oder eben nur eine ganz geringfügige Atmosphäre. Das heißt, man muss immer, wenn man Häuser plant, eine Hülle planen, entwickeln, die einen Druck aufnehmen kann, der ähnlich unseren Umgebungsdruck hier auf der Erde ist, nämlich ein Bar. Und diese druckbeaufschlagten Körper sind am besten, wenn sie eher rund sind und nicht eckig sind.
Lydia, weißt du, was irgendwie abgefahren ist, dass diese runden und kuppelförmigen Formen so in gebauten Utopien immer auftauchen, ne? Also die Kuppel, die hat natürlich statische Vorteile, aber das bedeutet ja im Prinzip, dass der Mars, ja, wie du es schon beschrieben hast, nach Besiedlung dann so eine Art Hobbitland ist.
So eine Art Auenland, genau. Und zwar sogar auch innen. Denn wenn man sich die Entwürfe für die Innenräume anguckt, dann sieht man auch so runde und geschwungene Formen. Natürlich zum einen, weil das an die äußere Form dann besser angepasst ist. Aber auch das hat mit der abwesenden Schwerkraft zu tun oder der geringen Schwerkraft. Denn wenn man sich so vorstellt, dass man ja die ganze Zeit durch den Raum fliegt, dann kann man sich an Ecken und Kanten natürlich viel leichter stoßen. Aber nochmal zurück zu den Hüllen. Diese Kuppelform, die hat auch noch einen Vorteil. Und zwar trägt die sich ja selber. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, dass man mit sehr wenig Baumaterial auskommen will. Man kann ja das nicht alles mitbringen von der Erde. Das wäre ja viel zu aufwendig.
Ach so.
Dass man sich überlegt, man kann jetzt nicht irgendwelche Bauarbeiter auf den Mond oder Mars schicken, die dann ein Gebäude bauen und konstruieren, wie man das hier auf der Erde tun würde, sondern man geht davon aus, dass es eine robotische Infrastruktur gibt, also eine Vielzahl von verschiedenen Robotern, die verschiedene Funktionen wie Bauarbeiter eben ausfüllen können, die von der Erde aus gesteuert werden oder teilweise autonom arbeiten können und die dieses Konstruieren, das Bauen der Gebäude übernehmen.
Und auch dazu gibt es inzwischen schon richtig viele Ideen, über, also wie so eine Roboter-Bauinfrastruktur funktionieren könnte. 2014 hat die NASA einen Wettbewerb ausgerufen zum Beispiel. Da ging es darum, solche Habitatmodelle zu entwerfen, die man dann per 3D-Drucker bauen könnte.
Da gibt es auch bestimmt auch tolle Videos.
Ja, und lass uns in eins noch mal reinhören. Ich finde ja toll, diese Videos. Science-Fiction und dann doch wieder kein Science-Fiction. Also hier landet jetzt so eine Raumkapsel mit Spinnenbein auf dem Mars.
To the Zophorus Habitat.
Im Zophorus Habitat.
The Zophorus 1 mission set out to create a dwelling. A habitat inspired by biology. And designed with an easily expandable modular.
Also dieses sogenannte Zophorus-Team hier, das hat sich nämlich ausgedacht, dass dieser Lander mit den Spinnenbeinen, der landet auf dem Mars, sucht sich eine geeignete Stelle und dann saugt er sich da quasi fest. Dann schwärmen Roboter aus, suchen geeignetes Baumaterial, bringen es zurück zum Lander und der verarbeitet das dann in sich drin zu einem Material, das sich dann wiederum per 3D-Druck zu einem so einer Art Iglu verarbeiten lässt. Dieser Lander druckt in seinem Inneren drin dieses Wohnmodul. Und dann, wenn es fertig ist, dann hebt er sich wieder hoch, setzt sich an eine andere Stelle und druckt dort das nächste Modul. Dann gibt es halt so eine kleine Wohneinheit und das ist schon total faszinierend.
Ja, und was ist das für ein Material? Du hast gesagt, von der Erde kann es nicht kommen, das kann man da nicht hintransportieren. Woher wissen die Roboter, wonach sie suchen müssen?
Das funktioniert über Gesteinsproben, da gibt es ja schon Daten. Vom Mars zum Beispiel hat man mal in der Antarktis einen Meteoriten gefunden und dann gibt es ja auch die Daten, die der Curiosity Rover liefert. Das Gestein versucht man dann hier nachzubauen und damit experimentieren Forscher dann. Barbara Imhoff und ihre Kollegen, die machen das zum Beispiel schon seit einer Weile, allerdings mit Mondsand. Und was ich aber auch total interessant finde, wenn wir uns nochmal an den Anfang erinnern, es herrscht ja diese extreme Ressourcenknappheit auf dem Mars für Menschen, kein Wasser, keine Atemluft. Und deshalb denken die Habitatdesigner von Anfang an immer in so Recycling-Kreisläufen. So ein Stichwort ist Living Architecture, das ist auch ein Projekt von Barbara Imhoff und ihrem Team. Das sind Bausteine, die sind eben Bausteine für Häuser und zugleich aber auch Bioreaktoren und können Wasser aufbereiten und Strom erzeugen.
Also ganz wichtig für die Raumfahrt ist, dass wir lebenserhaltende Systeme schaffen, wo alle Ressourcen recycelt werden können und wiederverwendet werden können. Das beginnt bei dem Wasserkreislauf, dann Luft und dann natürlich alle anderen Materialressourcen. Derzeit ist es so auf der Raumstation, dass Urin wieder zu Trinkwasser recycelt wird. Aber man kann sich eben auch vorstellen, dass diese lebenserhaltenden Systeme viel mehr mit Mikroorganismen arbeiten und dass die eben dazu beitragen können, auch eine Art lebendige Architektur, eine lebendige Umwelt zu schaffen an einem sehr weit abgelegenen Ort und dass die Teil so eines lebenserhaltenden Systems werden können.
Und so kommt übrigens dann auch der Sauerstoff zum Atmen in die Habitate über so Katalysatorsysteme. Die bauen in mehreren Schritten zum Beispiel Kohlendioxid aus der Umgebung in Sauerstoff und Wasser ab oder verwandeln die ineinander. Gibt es auch schon. Airbus hat für die ESA so ein System entwickelt. Das wird auch schon eingesetzt auf der ISS. Und was diese Mikroorganismen betrifft, da habe ich jetzt gerade erst vor 10 Tagen eine Meldung gefunden, dass amerikanische Forscher so einen Ziegel entwickelt haben, der basiert auf einem Pilz. Und der wächst dann auf bestimmten Untergründen von selbst und ist trotzdem stabil.
Ja, und das ist ja dann vielleicht auch der Link, der uns zurück auf die Erde führt, dass es Lösungen für ressourcenschonend gebaute Wohngegenden dann geben wird. Also nicht nur für den Mars, sondern eben auch für hier.
Das ist genau oft das Argument, was diese Mars-Hausdesigner in Interviews dann anbringen. Denn die Frage, die hören sie natürlich ständig, was soll dieser ganze Quatsch überhaupt? Milliarden Euro und Dollar schmeißt ihr da raus für solche Projekte? Wohnen auf dem Mars, haben wir auf der Erde nicht genug Probleme? Aber ja, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der könnte das sein, ja.
Gibt es denn da auch Ideen für Wohnen auf sehr engem Raum? Ist ja auch ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt.
Absolut. Es ist alles mega eng in diesen Wohnmodulen und deshalb ist die Einrichtung, die wird immer gleich mitgedacht, immer sehr flexibel, sehr wandelbar. Alles kann man ausklappen oder irgendwie falten oder versenken und eins ins andere verwandeln, für mehrere Zwecke nutzen. Erst Bett, dann Tisch, dann Sitz und so weiter. Und was aber auch total interessant ist, diese Habitate, die sehen fast alle Gewächshäuser vor. Und das dachte ich erst, das klingt ja jetzt so ein bisschen nach Luxus angesichts dieser ganzen Enge. Aber das ist es gar nicht. Und zwar nicht nur, weil die künftigen Mars-Siedler auch mal was Frisches zu essen brauchen.
Die andere Komponente ist, dass in diesen Umwelten wie Mond und Mars gibt es sehr wenig Veränderung in der Landschaft. Es ist anders als auf der Erde. Man sieht keine Bäume wachsen, man sieht eigentlich wenig Veränderungen. Und Gewächshäuser sind eben dann auch Orte, wo man wirklich sieht, wie eine Pflanze wächst, wie sie vielleicht Knospen ausbildet. Oder in unserem Projekt Eden ISS in der Antarktis haben die Gurkenpflanzen, die haben wahnsinnig schöne Blüten erzeugt, das dann dort den Ingenieur von der DLR sehr berührt hat, weil er plötzlich etwas Farbiges, etwas Wachsendes gesehen hat, also etwas, was blüht.
Ist das nicht schön?
Herrlich.
Inmitten dieser
da
ganzen
wollen wir leben.
Science Fiction, da ist es dann die Gurkenblüte, die den Lebensmut erhält.
Ja, also nochmal ganz großes Kino zum Schluss von und mit Lydia Heller, die sich beschäftigt hat mit Architektur auf dem Mars. Danke, Lydia.
Ja, gerne.